Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Zollcasts, dem informativen Podcast für Zoll und Außenhandel. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich ein frohes neues Jahr 2023 wünschen an all unsere Zuhörer. Ja, es ist mittlerweile die 15. Zollcast-Folge und somit befinden wir uns in dem dritten Veröffentlichungsjahr. Wahnsinn! Also wer hätte das gedacht? Schon 3 Jahre Zollcast. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lars Schröder Ramirez und nach wie vor darf ich diesen Podcast moderieren. In der heutigen Folge möchte ich tief in ein fast schon plakatives Thema einsteigen, und zwar in die Digitalisierung der Zollabwicklung. Heißt, ich möchte darüber sprechen, mit welchen Programmen oder welche Programme und Tools und Plattformen erfahrungsgemäß in der Zoll- und Außenwirtschaftswelt hilfreich sind, wo es bei der digitalen Kommunikation zum Beispiel mit Zollbehörden hakt, wie man Zoll- und Handelsprozesse digital absichern kann und so weiter und so fort. Viel Stoff für eine Folge. Weswegen ich mir heute erneut bekannte Expertise hinzugeholt habe. Mein heutiger Gast ist langjähriger Experte im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. Seit fast einem Jahrzehnt arbeitet er für das weltweit tätige pharmazeutische Unternehmen Novartis, bekannt für die innovativen verschreibungspflichtigen Medikamente und als führender Anbieter in der klinischen Forschung in Deutschland. Zudem ist mein Gast freiberuflicher Speaker und Referent. Ja, viele haben vielleicht schon einen Verdacht. Ich spreche von dem in der Zollwelt bekannten Lars Sandro Gemp, dem Country Head of Customs and Trade Compliance von Novartis Deutschland. Lars, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag, Lars, und herzlichen Dank für die Einladung hier zum Zollcast. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir auch über ein so aktuelles Thema sprechen können heute. Denn nicht erst seit Corona beherrschen Programme und Digitalisierung auch die Zollwelt, zum Beispiel auch die interne Kommunikation per Teams, Zoom, WebEx und Co. Die Digitalisierung der Kommunikationsprozesse, also auch im Zoll, ist ein wichtiger Bestandteil und Baustein, der die Abwicklung nachher auch im Zoll- und Außenwirtschaftswelt erleichtern soll. Deswegen meine Frage an dich zum Einstieg. Welche Möglichkeiten neuer Kommunikationsplattformen bereichern deiner Erfahrung nach die Zoll- und Außenwirtschaftswelt?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, wir können ungefähr 3 Jahre zurückspringen. Mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich in dieser Geschichte tatsächlich viel verändert. Ich sage das nicht gerne, aber Corona brachte damals auch etwas Positives mit sich, und zwar, dass sich diese Digitalisierungsgeschwindigkeit, möchte ich es nennen, sehr stark beschleunigt hat. Wir sind mit gewissen Kollaborationsmöglichkeiten oder mit visuellen Kollaborationsmöglichkeiten sehr schnell vorangekommen, bedingt natürlich dadurch, dass sehr viele im Homeoffice waren. Ich möchte da mal ein Beispiel bringen. Wir haben zu Beginn 2020 im Februar das Thema Teams auf der Tagesordnung gehabt. Wir haben über diverse Projekte schon mit Teams gearbeitet, aber natürlich nicht vollumfänglich und sind dann relativ schnell in die Ausrollung gegangen und haben konzernweit dieses Tool ausgerollt und in die einzelnen Gruppen mit eingebracht. Ich muss sagen, ich war etwas skeptisch. Ich war aber auch genauso zuversichtlich, dass wir mit einem neuen Kollaborationstool und mit neuen Möglichkeiten ganz andere Arten der Zusammenarbeit anstreben können. Teams war für uns, muss ich sagen, ein großer Zugewinn. Wenn man das kennt aus der Vergangenheit, man arbeitet ja doch sehr oft mit dem Format E-Mail, klassisch noch mit dem Handy, hat man sich natürlich ausgetauscht über die normale Telefonleitung. Und Teams war für uns deswegen ein Zugewinn. Man hat sich natürlich dann auch über die Kamera treffen können. Man hat Dokumente sharen können. Man hatte unterschiedlichsten Möglichkeiten auch der Zusammenarbeit im Bereich des Datenaustauschs. Ich persönlich muss sagen, ich habe das lieben und schätzen gelernt, damit zu arbeiten. Auch mein Team hat es schätzen gelernt, vor allen Dingen auch im Bereich der externen Kollaboration. Externe Kollaboration bedeutet bei uns, dass wir auch beispielsweise Dienstleister mit einbinden können in diese Thematik, dass wir viel enger in den Austausch mit den Dienstleistern treten können, speziell im Bereich beispielsweise der Importabfertigung. Wir haben da einen sehr großen Pool. Ich würde später nochmal darauf eingehen, was wir dort genau gemacht haben, wie wir das umgesetzt haben, welche Herausforderungen es gibt. Aber ich glaube, dass genau diese Möglichkeiten auch die Möglichkeiten der Zukunft sind, diese Tools zu nutzen und das nicht nur in großen Konzernen wie Novartis einer ist, sondern auch in kleinen mittelständischen Unternehmen. Da kann ich das immer wieder nur empfehlen. Da kann man mit sehr leichten Mitteln sehr schnell in diesem Bereich der Digitalisierung vorankommen und vor allen Dingen einen großen Benefit für die Zollabteilungen generieren.
Vielleicht kurz vorab für unsere Zuhörer. Wir versuchen gar keine Schleichwerbung oder dergleichen. Das ist wirklich nur erfahrungsgemäß, was wirklich hilfreich sein kann und als Idee und vielleicht Inspiration für Unternehmen. Deswegen, wo wir beim Thema Microsoft Teams sind, du nutzt es ja scheinbar sehr gerne und sehr erfolgreich im Unternehmen. Welche Vorteile hat es für die Unternehmen konkret und welche Schritte sollten dabei beachtet werden, wenn man es nutzt?
Also einerseits muss man natürlich grundsätzlich mal darauf achten, dass die Gesamtstruktur des Unternehmens beziehungsweise die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens zu Microsoft Teams oder anderen Anbietern, Stichwort Asana, Slack, wie sie alle heißen, dass das entsprechend auch passt. Die Einführung eines solchen Tools ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht. Das bedarf einer sehr guten Planung, einer sehr guten Vorbereitung. Stichwort Cybersecurity, Stichwort Datenschutz. Das sind alles Themen, die man bei den solchen Implementierungen natürlich berücksichtigen muss. Und vor allen Dingen, wenn man dann in die externe Kollaboration auch einsteigt mit Dienstleistern, dass man das auch vertragstechnisch entsprechend absichert. Das bedeutet, wenn wir einen Dienstleister in unser Tool mit einbinden, dass wir uns vertraglich entsprechend rückversichern, dass alle den Datenschutz entsprechend befolgen. Und das ist sehr wichtig, weil man ja teilweise auch vertrauliche Informationen über diese Tools dann mit externen Beteiligten austauscht, seien das Rechnungsdaten, seien das Stammdaten aus dem Bereich Zoll- und Außenhandel oder Ähnliches. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, was man mit berücksichtigen muss, dass man die vertragliche Seite einerseits absichert, aber dass die ganze Digitalisierungsstrategie mit diesem Tool auch dann zusammengebracht wird.
Danke, Lars. Auf jeden Fall wichtige Themen, wichtige Punkte. Ich denke, gerade ein Datenschutzbeauftragter muss immer involviert werden, gerade beim Launch einer solchen neuen Plattform. Das kennen wir auch aus uns in der Hamburger Zollakademie. Da haben wir auch einen Datenschutzbeauftragten beziehungsweise sogar einen Anwalt noch, der da drüber guckt. Und das macht tatsächlich auch bei dem Launch von solchen Programmen und Plattformen immer Sinn. Ja, kommen wir vielleicht, wo du das angesprochen hast, extern, kommen wir zu dem Thema Zollbehörden und die Kommunikation mit den Zollbehörden. Wie sieht's da eigentlich aus? Was würdest du sagen, wo hapert dort die Kommunikation mit den Zollbehörden und welche Lösung hast du da?
Das ist eine sehr spannende Frage, Lars, weil ich gerade heute Morgen eine Zollprüfung für unser Unternehmen abgeschlossen habe, wo wir sehr viel versucht haben, in dieser interaktiven Welt unterwegs zu sein. Aber du hörst es schon ein wenig raus. Wir haben es versucht. Es ist tatsächlich so, dass auch die Behörden sich dabei schwer tun, beispielsweise die Zugänge über Teams zu nutzen, über Zoom, über Asana, whatever. Und wir haben auch in dieser Zollprüfung wieder gemerkt, dass die Behörden noch gar nicht so weit sind, das aktiv nutzen zu können. Das hat zum einen Hintergründe aus dem Datenschutz oder aus dem Bereich Cybersecurity, was ich persönlich sehr schade finde. Sehr schade deswegen, weil es gerade bei Prüfungen, Zollprüfungen, Außenwirtschaftsprüfungen natürlich von Vorteil ist, wenn man die Dokumente schnell und unkompliziert über einen Teams-Channel, ich nehme jetzt einfach das Beispiel Teams, austauschen kann. Problematisch wird es dann, wenn praktisch die Empfängerseite, sprich die Behörde, das nicht annehmen kann, beziehungsweise die Daten nicht verarbeiten kann. Und vor der Herausforderung standen wir tatsächlich auch. Wir sind sehr gut aufgestellt, würde ich mal sagen, was das Datenmanagement oder das Dokumentationsmanagement anbelangt. Aber wir hatten die Herausforderung, dass der Empfänger diese Daten so nicht 1:1 verarbeiten konnte. Ich persönlich hoffe, dass das in naher Zukunft geändert wird, dass wir viel interaktiver mit den Behörden die Daten austauschen können, weil es letztendlich auch die ganze Prüfungsthematik beschleunigt. Ich sehe gerne davon ab, Dokumente, die wir in digitaler Form haben, auszudrucken und zu Behörden zu schicken. Das ist nicht mehr im Sinne des Erfinders in der heutigen Zeit und auch das Stichwort Nachhaltigkeit sollte dabei mit berücksichtigt werden, dass wir eben solche Dinge versuchen zu vermeiden, sprich klassisch die Papierverschwendung nenne ich es dann. Und ich glaube, da können wir in Zukunft noch große Schritte vorangehen, auch als Wirtschaftsbeteiligte, um die Behörden da sozusagen mitzuziehen. Und ich sehe das auch in gewissermaßen in Verantwortung der Unternehmen, da mit einem positiven Beispiel voranzugehen und die Behörden sozusagen etwas anzuleiten, diesen digitalen Schritt und diesen digitalen Weg zu gehen.
Persönlich würde ich leider auch sagen, oft liegt das Problem tatsächlich daran, dass die Behörden, auch die Zollbehörden, sich gerne mal scheuen, aus der Privatwirtschaft etablierte Programme zu nutzen, stattdessen auf eigene Plattformen zu setzen. Deswegen aus Interesse meine Frage, glaubst du nicht, dass vielleicht in einigen Jahren Atlas möglicherweise eine solche Schnittstelle ist, in der Kommunikation noch viel besser als Teams? Oder glaubst du, das ist eher ja ein Wunschdenken?
Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir alle Daten in Atlas austauschen können. Das aber auch nicht nur in Atlas, sondern ich sage jetzt mal in der EU vernetzt oder vielleicht auch weltweit vernetzt. Ich glaube, dass Atlas ein gutes Tool ist, was man mit diesen Daten auch füttern kann, wo wir alle möglichen Typen auch von Unterlagen oder Dokumenten austauschen könnten. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich würde es sehr begrüßen. Es würde das Leben aller Beteiligter wahrscheinlich sehr erleichtern. Wobei man natürlich immer mit berücksichtigen muss, nicht jedes Unternehmen nutzt Atlas. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Was machen wir mit den Unternehmen, die eben keinen Atlas nutzen? Beispielsweise, wenn wir von einem kleinen mittelständischen Unternehmen sprechen oder wir sprechen von einem kleinen Handwerksbetrieb, der irgendwo an der Schweizer Grenze sitzt und seine Waren in unregelmäßigen Abständen mal nach beispielsweise oder in die Schweiz exportieren möchte. Da wird es dann wiederum schwierig. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Ich glaube, es ist ein Medium, was man nicht außer Acht lassen darf und was sicherlich auch schon die entsprechenden Vorgaben hat. Man muss es letztendlich nur noch auf den Weg bringen.
Danke, Lars, für deine Einschätzung. Sehr spannend. Was aber ebenfalls sehr spannend für mich ist, ist nicht nur die Kommunikation im Unternehmen und mit den Zollbehörden und mit externen Dienstleistern, sondern generell auch die Digitalisierung der Dokumentation. Was glaubst du, wie können Cloud-Lösungen die Welt der Zoll- und Außenwirtschaftsprüfung beispielsweise erleichtern und gleichzeitig Transparenz schaffen?
Das ist eine sehr spannende Frage, Lars, weil wir uns intensiv in den letzten 3 Jahren mit dieser Thematik auch befasst haben. Ich gehe da immer ein bisschen so in die Vergangenheit und bringe Beispiele aus der Vergangenheit. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht vor einigen Jahren in der Speditionswelt bei einem Logistikdienstleister, bei der wir sehr viel mit dem Thema Deklaration in Berührung gekommen sind. Ich kann mich noch an die Papierberge erinnern, die wir produziert haben, auch für unsere Kunden, speziell im Bereich der Importdeklaration. Und das bringt mich immer so ein bisschen in dieses Thema Cloud hinein. Wie kann ich jetzt diese Papierberge letztendlich abschaffen oder sogar vermeiden? Wir haben vor 3 Jahren damit begonnen, sämtliche Papierdokumentation bei uns abzuschaffen, so gut es geht. Es gibt natürlich immer noch gewisse Dokumente, Bahnverkehrsbescheinigungen sind da ein Beispiel, Ursprungszeugnisse, die brauchen wir im Original, die können wir nicht in PDF-Form oder ähnliches abspeichern. Aber ich glaube, dass die Cloud-Lösungen, die sich heute bieten auf dem Markt, dass die einen großen Vorteil haben. Wir können natürlich speziell als Konzern uns eine große Datenbank erschaffen mit unseren Unterlagen, spezifisch auch die Unterlagen, die wir dann für Zollprüfungen benötigen oder beispielsweise im Präferenzrecht auch als Nachweise benötigen. Das ist ein großer Zugewinn. Und ich habe das gesehen während der Zollprüfung. Es ist natürlich charmant, wenn man auf Knopfdruck alle Daten vorrätig hat, wenn man alle Daten in SharePoint hat oder in einem OneDrive, wo auch immer. Das bringt den Vorteil, man ist schnell, man ist flexibel, man ist ortsunabhängig. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird. Ich glaube nicht daran, dass wir irgendwann wieder zurückgehen in die Papierwelt, sondern ich glaube, dass die Cloud-Lösungen ich sage jetzt mal allumfassend, in Deutschland, in der EU, eine Möglichkeit bieten, diese Digitalisierungsthemen voranzutreiben.
Ja, wollen wir es hoffen. Also auf das Papierbasierte wollen wir, glaube ich, wirklich nicht zurückgreifen. Zwecks Nachhaltigkeit, aber natürlich für das digitale Monitoring führt ja nicht nur zu einer besseren Nachhaltigkeit, sondern es führt ja auch zu einer größeren Transparenz. Das ist natürlich alles von Vorteil. Du hattest jetzt schon ein, zwei konkrete Systeme angesprochen und Programme. Vielleicht nochmal kurze Zusammenfassung. Womit hast du auch gute Erfahrungen gemacht beim Monitoring von Zollprozessen? Und damit meine ich jetzt mit welchen Programmen und Plattformen?
Ich möchte gar keine Namen nennen, aber wir haben in dem Bereich des Monitorings natürlich einen bekannten Anbieter aus dem nordwestlichen Deutschland im Einsatz. Wir haben damit begonnen, auch das Monitoring wegzunehmen. Stichwort AEO-Monitoring ist für mich immer ein gutes Beispiel. Wir sind davon weggegangen, die Word-Fragebögen auszufüllen und diese versuchen immer up-to-date zu halten und vor allen Dingen auch die Unterlagen da einzufügen. Das heißt, wir sind den Weg gegangen, dass wir sagen, okay, wir nehmen praktisch diese Cloud-basierenden Lösungen. Wir gehen auf eine internetbasierte Plattform, wo wir unsere Daten dann bereitstellen können, zusammenfassen können, aber auch up-to-date halten können. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter bei uns, dessen Rollenprofil auch entsprechend angelegt ist, hat die Möglichkeit, auf diese Plattform zuzugreifen, kann dann entsprechend die Daten ergänzen in den Fragebögen beziehungsweise zu den einzelnen Bewilligungen. Und es hat für mich den großen Vorteil, ich kann praktisch alle Unterlagen, die ich für die Beantwortung dieser Fragebögen benötige, in dieses Tool einfügen und es wird dann zum Schluss überschaubar zusammengeführt. Das war für uns ein großer Zugewinn. Ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr missen, weil wie gesagt, diese lästigen teilweise Word-Fragebögen, die fand ich nicht so charmant. Das war eine gute Anfangslösung sicherlich, aber da bin ich umso glücklicher, dass wir jetzt diese Softwarekomponenten im Einsatz haben, dass wir dort eine entsprechend sichere Verwaltung auch aufstellen können. Stichwort revisionssicher, das muss man auch immer wieder dazu sagen. Ich habe natürlich mit diesen Tools die Möglichkeit, Revisionierungen vorzunehmen. Und das bietet den großen Vorteil, dass wir in unserer Gruppe, in unserem Team dann auch sehen, wer hat wann welchen Fragekatalog bearbeitet, wer hat welche Daten eingegeben, wer hat welche Unterlagen hinzugefügt. Und so ist man entsprechend auch sicher aufgestellt und vermeidet entsprechende Fehler, weil letztendlich ist der Faktor Mensch immer mit im Boot. Das heißt, wir müssen dort auch sicherstellen, dass man ein entsprechendes Tracking vornehmen kann, dass man die Historie sieht, die Anlagenverwaltungen sieht, etc.
Lars, du hast ein gutes Stichwort mit einfließen lassen, und zwar das Thema Sicherheit. Natürlich, die Digitalisierung von Zollabwicklungen führt zu einer Effizienz, führt zu Transparenz, aber natürlich besteht das Risiko von Cyberangriffen heutzutage vielleicht mehr denn je. Deswegen die konkrete Frage, wie sichert man seine Zoll- und Handelsprozesse ab? Und im Falle eines Hacker- oder Cyberangriffs, ja, was kann und sollte eine Zollabteilung bzw. ein Zollbeauftragter tun?
Das ist eine sehr spannende Frage, Lars, weil wir uns in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Cybersecurity befasst haben. Klar kommt das natürlich aus der ganzen Situation, die in der Ukraine gerade herrscht. Das Thema Cybersecurity bringe ich immer ein wenig zusammen mit dem Thema Business Continuity. Das heißt, zu prüfen, sind meine Zollprozesse, auch die Prozesse bei Dienstleistern, abgesichert gegen genau solche Angriffe. Und wir waren bis vor einigen Monaten immer mit einer Single-Source-Strategie im Bereich Einkauf, speziell von den Logistikdienstleistungen oder Zolldienstleistungen unterwegs, weil wir eine gewisse Harmonisierung in diesem Bereich erreichen wollen. Das bietet aber natürlich auch gleichzeitig eine sehr große Angriffsfläche für einen möglichen Cyberangriff beziehungsweise für den Prozess an sich. Das bedeutet, wenn wir einen solchen Cyberangriff haben, fällt natürlich unser Hauptlieferant, nenne ich es mal, in diesen Bereich ein. Bedeutet, wird der Dienstleister, der einzige Dienstleister, den wir im Einsatz haben, angegriffen, fällt somit unser Zollprozess aus. Da gehen wir so vor, dass wir entsprechende Pläne aufsetzen, dass wir gleichzeitig aber auch schauen, dass wir einen zweiten Dienstleister jetzt mit dazu aufbauen, um diese Ausfallmöglichkeiten einfach so gering wie möglich zu halten, weil das wäre für uns ein, ich sage jetzt mal, fataler Vorfall, wenn wir unsere Waren nicht wirklich real-time sozusagen über die Grenze bringen können. Wir haben relativ viele Produkte im Einsatz, bei deren die Halbwertszeit sehr gering ist. Das heißt, das muss wirklich in einem direkten Fluss von der Produktionsstätte bis hin zum Empfänger oder einem Krankenhaus geliefert werden beispielsweise. Und da können wir uns einen solchen Ausfall nicht leisten. Klar ist natürlich auch, das bedarf einer sehr engen Zusammenarbeit mit dem Dienstleister. Dieses Business Continuity-Thema muss zusammen mit dem Dienstleister aufgesetzt werden. Das heißt, es muss geprüft werden, welche Schritte leiten wir dann konkret ein, wenn ein solcher Angriff stattfindet. Man muss dann auch ein wenig unterscheiden, ist beispielsweise Atlas betroffen oder ist die Software beim Dienstleister betroffen oder ist vielleicht sogar das gesamte System des Dienstleisters betroffen, was natürlich dann auch immer wieder einen Unterschied macht. Grundsätzlich ist es so, dass es ist meine Empfehlung auch an die Unternehmen, dass man solche Prozesse, wenn man in Notfallprozesse einsteigt, auch idealerweise mit den lokalen Zollbehörden vielleicht nochmal rückversichert, einfach nochmal nachfragt, ob man diese vorgeschlagenen Prozesse oder diese Notfallprozesse so umsetzen kann. Aber ich glaube, dann ist man definitiv auf einem guten Weg. Zusammenfassend würde ich sagen, weg von einer Single-Source-Strategie hin zu einer Dual-Source, definitiv. Die Partner, die man dann im Boot hat, richtig onzuboarden. Das bedeutet, auf die Prozesse entsprechend vertraut machen. Die Prozessstruktur, die Güterstruktur, dass man das nochmal entsprechend erklärt, dass wirklich auch ein Dienstleister, der im Falle eines Ausfalls eines anderen einspringt, die notwendige Kenntnisse über diese Produkte oder über diesen Zollprozess entsprechend hat.
Super, Lars, vielen Dank. Das ist definitiv ein aktuelles Thema und auch wir hatten erst im Laufe des letzten Jahres tatsächlich von Unternehmen gehört, die einen Cyberangriff erlebt hatten und da war es beispielsweise im Endeffekt so, dass auch Zollanmeldungen, die ganzen Zollanmeldungen, die abgegeben wurden, auf einmal nicht mehr zur Verfügung standen beziehungsweise nicht mehr einsehbar waren. Und dann stellte sich die Frage, wie reagiert man auf so einen Vorfall? Druckt man jetzt oder ist jetzt quasi die Lösung, dass man Zollanmeldungen auch immer wieder ausdruckt jetzt, also wieder in Papierform sie auch bereithält? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich kann da nur empfehlen, Sicherungskopien zu erstellen. Wir haben bei uns im Team einen großen, ich nenne es jetzt mal Dokumentations-SharePoint, wo wir alle unsere Zollanmeldungen ablegen. Wir machen allerdings regelmäßige Sicherungskopien. Das braucht's auch, weil ich sage immer, was passiert tatsächlich, wenn dieses System dann mal ausfällt? Da ist es doch ganz gut, wenn man 2-3 Orte hat, wo man diese Kopien einfach ablegt. Und ich glaube, es schadet nicht. Und die Kapazitäten in den Systemen sind mittlerweile gegeben, um diese Massen zu speichern. Es schadet nicht, einmal mehr eine Kopie zu machen, um sie im Falle eines Falles vorrätig zu haben.
Da hast du definitiv recht. Danke, mein Lieber. So, dann haben wir, glaube ich, schon so einiges an Themen durchgenommen. Verlassen wir doch mal so ein bisschen das Konkrete und gehen so ein bisschen in das Allgemeine beziehungsweise über den Tellerrand hinaus. Wie steht es denn sonst so um die Digitalisierung von Zollprozessen? Da gibt es ja einige spannende Themen. So habe ich jetzt erst vor kurzem, Ende letzten Jahres mitbekommen, das Fraunhofer-Institut arbeitet zusammen mit dem Zoll-Software-Dienstleister AEB zusammen, um die Digitalisierung des Ausfuhrbegleitdokuments sicherzustellen über die Blockchain. Ja, wie steht es um solche Projekte? Und was könnte uns wahrscheinlich so in Zukunft noch alles erwarten, Lars?
Also ich glaube, dass uns da noch ganz viel erwarten wird. Und tatsächlich habe ich auch einige Informationen zu diesem Projekt, was du gerade genannt hast, schon gehört. Mhm. Ich finde das ein sehr spannendes Projekt, weil das ist auch für mich immer so eine kleine Herzensangelegenheit, da zu versuchen, bei uns im Unternehmen auch weiterzukommen. Gerade wenn du das Thema Digitalisierung vom Ausfuhrbegleitdokument beispielsweise ansprichst, ich finde es immer extrem schade, wenn wir Daten mehrfach generieren, mehrfach erfassen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel oder das Ziel, die Zielsetzung, die wir haben sollten in den Unternehmen, das voranzutreiben, mit beispielsweise Kooperationspartnern wie den Softwarehäusern voranzutreiben, dass wir genau diesen Ansatz wählen, zu prüfen, welche Dokumente haben wir heute, welche Dokumente werden vielleicht mehrfach auch in die Hand genommen noch physisch, welche werden mehrfach erfasst, weil es eben keine Schnittstellen gibt oder beispielsweise eine Blockchain, die über Smart Contracts etc. arbeitet. Und ich glaube, dass wir da erst ganz am Anfang der Entwicklung stehen und da noch sehr viel in den nächsten Jahren erwarten können. Ich bringe da immer so ein klassisches Beispiel aus der operativen. Wir haben eine sehr gute Beziehung auch zu den Schweizer Behörden. Und wenn man dann sieht, wie viele Dokumente wir in der Schweiz erstellen, Stichwort EDEC-Export, aber wie viele Dokumenten oder Datensätze wir aus diesen Systemen nicht nutzen, sondern auf der deutschen Seite nochmal erfassen, Stichwort Waste of Time. Ich glaube einfach, dass man da viel mehr nutzen kann und viel mehr in Zukunft viel mehr nutzen wird. Und wir arbeiten auch im Pharmabereich mit diversen Dienstleistern zusammen, mit diversen Softwarehäusern zusammen, um genau diese Thematik nach vorne zu bringen. Ich möchte da nicht zu viel verraten, aber ich glaube, dass unter anderem auch Blockchain Europe eine große Möglichkeit ist, um das Thema zukunftssicher zu machen, um die automatische Nutzung der Daten zukunftssicher zu machen, um da einen Benchmark aber auch dann zu setzen für die Unternehmen, was man nutzen kann.
Lars, kommen wir nochmal zum anderen Thema, und zwar zum Reporting von Deklarationsaktivitäten durch Dienstleister. Ja, wie kann man mit kleinen Schritten hier eine große Wirkung erzielen?
Ich bin zu Beginn schon ein wenig darauf eingegangen, wie wichtig es ist, einen sehr engen Austausch mit Dienstleistern zu pflegen, die man im Einsatz hat, und vor allen Dingen auch die Daten entsprechend auszutauschen. Wir sind vor, ja, nunmehr 4 Jahren dazu übergegangen, Datenbanken praktisch an die Dienstleister rauszugeben, konkrete Vorschläge, was wir an Datenrücklauf auch benötigen. Stichwort Importabfertigungen nach Deutschland oder in die EU rein. Und ich glaube, wir sind da sehr erfolgreich unterwegs, weil wir haben unsere Datenbank kontinuierlich erweitert. Das ist ein sehr dynamisches Dokument, tatsächlich aktuell noch in Excel. Aber auch da sind wir dabei, das Ganze in eine BI reinzubringen, in eine BI-Datenbank, um das ganz anders auswerten zu können. Und da ist mein Tipp an die Unternehmen, aber auch an kleinere Unternehmen, dass man aktiv ins Gespräch einsteigt mit den Dienstleistern, dass man nach Lösungen sucht, wie man diese Daten austauschen kann, vor allen Dingen aber auch vereinbart, welche Datensätze. Atlas bietet natürlich einen kunterbunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, was wir auswerten können. Nicht alle Daten sind zwangsläufig für die Wirtschaftsbeteiligten interessant. Aber ich sage immer, je mehr Daten wir haben, umso besser ist es letztendlich auch für uns. Da einfach nochmal der Hinweis, starten Sie einfach mit kleinen Schritten in Excel den Austausch aufzusetzen, um diese Excel-Tabellen aber dann im Nachgang auch nutzen zu können. Wir haben jetzt beispielsweise den Weg gewählt, dass wir sagen, wir packen alles in Excel rein von allen 10 deutschen Standorten, die wir haben. Und wir nutzen diese Daten wiederum über einen sogenannten Robotic Process Automation, über einen Bot abgekürzt, und prüfen praktisch mit diesem Bot, welche Unterlagenpakete haben wir erhalten, sind die Unterlagenpakete vollständig. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich diese Datenbank habe. Wenn die Datenbank vor allen Dingen aber auch vollständig ist und aktuell gepflegt ist, das bringt auch den Vorteil, gerade in Zollprüfungen, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe auf Knopfdruck eine Auswertung, ich sehe, welche Unterlagensätze sind vorhanden, welche sind nicht vorhanden. Ich kann theoretisch nochmal auf den Dienstleister zugehen und diese nochmal anfordern. Und ich glaube, das ist für uns auch ein Vorzeigemodell gewesen, intern im Konzern, zu sagen, hier kann man mit einfachen Mitteln einen großen Schritt nach vorne machen, vor allen Dingen Richtung Compliance, dass ich wirklich alle Dokumente habe. Und gerade dann bei Prüfungen habe ich natürlich die Möglichkeit, schnelle, präzise Aussagen treffen zu können über die einzelnen Datensätze, über die einzelnen Broker, sprich, wer hat mir die Unterlagen geliefert, wer noch nicht, wo fehlt vielleicht was. Und man kann auch dahingehend, dass man beispielsweise sagt, ich mache über diese automatisierte Prüfung dann von diesen Deklarationstätigkeiten, setze ich beispielsweise eine Performance-Messung von dem Dienstleister auf. Das heißt, ich prüfe, welcher Dienstleister hat in der vorgegebenen Zeit beispielsweise diese Daten zurückgeliefert. Gibt es Abweichungen, gibt es fehlende Daten etc. Ich glaube, da kann man ja tatsächlich mit einfachen Mitteln viel bewegen. Ich sage immer, da muss man nur das Nike-Prinzip anwenden. Just do it. Einfach mal ranwagen, mit kleinen Schritten vorangehen.
Ein schöner Vergleich. Das merke ich mir. Just do it, ja. Das kann man tatsächlich mal so festhalten. Ja, vielen Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort. Entsprechend sind wir aber noch nicht ganz am Ende, denn wir haben zu jeder Folge eigentlich noch eine abschließende traditionelle Frage. Und zwar möchte ich nämlich auch dich so ein bisschen besser beleuchten. Lars, du hast ja noch ein Leben außerhalb des Zolls und des Außenwirtschaftsrechts. Deswegen die Frage, was macht dich dort aus? Was gibt es über dich und deine Freizeitgestaltung außerhalb der Zollwelt noch zu wissen?
Lass mich das in drei Worte verpacken. Menschen, Natur und Genuss.
Das musst du erklären.
Zunächst einmal investiere ich sehr viel Zeit in mein Ehrenamt. Ich bin ehrenamtlich noch beim Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik tätig in der Region Freiburg. Bin dort Vorsitzender dieser Region und versuche natürlich auch, ich sage jetzt mal, den Blick der Beschaffung und der Logistik zu erweitern, dort Netzwerke aufzubauen, Menschen miteinander zu verknüpfen, die dasselbe Interesse haben. Macht mir unglaublich viel Spaß. Wurde vor kurzem für 12 Jahre aktive Tätigkeit geehrt, war ich schon wow, ein wenig stolz drauf. Sehr lange Zeit, kostet aber auch sehr viel Zeit, muss man dazu sagen. Ja, und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, versuche ich das Ganze in der Natur zu verbringen. Ich habe die größte Freude, sage ich immer, wenn ich nach Österreich darf, in die Berge, weil Berge sind das, was mich immer wieder erdet, was mich immer wieder runterholt, wenn ich wirklich mal den Kopf komplett voll habe mit Zoll- und Außenwirtschaftsthemen. Da vielleicht in einem Satz zusammengefasst, ja, wenn ich mit dem Mountainbike vom Wandern zurückkomme, dann versuche ich mich in einem Wellnessbereich zu erholen und anschließend ein leckeres Abendessen, vielleicht einen Kaiserschmarrn zu genießen und den Abend ausklingen zu lassen. Das wird den perfekten Tag auf den Punkt bringen.
Lars, das hört sich auf jeden Fall so an, als wüsstest du, wie man lebt. Das finde ich ganz wundervoll. Lars, auch nochmal vielen, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Das hat wirklich mir persönlich auch geholfen. Ich glaube, ich habe so einiges mitgenommen und ich denke, unsere Zuhörer ebenfalls. Deswegen vielen Dank, dass du heute ja mit dabei warst.
Sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Und ich hoffe, dass die Zuhörer ein wenig was mitnehmen konnten.
Ganz sicher. Unseren Zuhörern gilt aber natürlich auch heute wieder mein herzlicher Dank. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unsere aktuelle Zollcast-Folge. Schlussendlich kann ich zu dieser Folge als Schulungsempfehlung unsere Lehrgänge empfehlen. Davon bieten wir unterschiedliche an im Bereich Zoll- und Exportkontrolle. Diese gehen dann wahlweise über 5 Tage als Kompaktkurs oder über 13 Wochen als Abendlehrgang. Dort erlernen Sie von unseren Experten, was Sie für Ihren Zollalltag benötigen und alles, was Ihnen in Ihrer Arbeitspraxis tatsächlich auch weiterhilft. Die Möglichkeiten der Digitalisierung, um Ihren Arbeitsalltag im Zoll- und Außenwirtschaftsumfeld zu erleichtern und zu verbessern, ist natürlich auch Bestandteil und Thema unserer Lehrgänge. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann, wie üblich, bitte ich darum, lassen Sie uns gerne ein Like oder einen Kommentar, eine Bewertung auf Social Media oder auf den entsprechenden Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts da. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ist es nicht mehr weit? Wünsche bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald.